What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Vor rund 2 Jahren war Daniel Adolf schon einmal bei What's Next Agencies zu Gast mit einer klaren These. Die Beratung ist die verlorene Säule der Werbung. Ich glaube, ich habe das seitdem 320 Mal zitiert. Insofern freue ich mich wahnsinnig, dass wir uns auf eine zweite Folge machen, eine zweite gemeinsame Folge. Ja, seitdem hat sich nämlich die Branche weitergedreht. Neue Technologien, neue Anforderungen, neue Unsicherheiten. Gleichzeitig bleibt die Frage bestehen, welche Rolle spielt Beratung eigentlich heute noch und vor allem, welche sollte sie spielen und kann sie vielleicht auch künftig spielen, weil sich ganz neue Spielfelder eröffnen. Daniel arbeitet heute als unabhängiger Brand-, Marketing- und Pitch-Consultant mit Einblicken auf Agentur- und Kundenseite und mit einem ganz klaren Anspruch, nämlich die Dinge besser zu machen. Das war damals so, ich glaube, daran hat sich heute nichts geändert. Daniel, ich freue mich riesig, dass du hier in Hamburg bist und wir endlich mal wieder live aufnehmen.
Danke für das Interesse an deinem Gespräch, freue mich auch.
Ja, unbedingt. Ich habe es ja eben schon geteasert. Also die Beratung ist die verlorene Säule der Werbung. Ich habe es zuletzt kurz in unserer BeraterInnenrunde auch nochmal preisgegeben. Und wir haben eine gute Diskussion daraufhin gehabt, weil mich hat das lange nach unserer Aufnahme noch beschäftigt. Ich habe danach dann auch nochmal das Beraterhandbuch von Gray zur Hand genommen, das mir hier irgendwie in die Hände gespült wurde und fand das selbst da rückblickend sehr viel Kluges und auch noch Richtiges, obwohl das ja schon wirklich viele Jahrzehnte alt ist, vieles drin stand und habe mich gefragt, Mensch, wie sieht der Daniel wohl heute die Entwicklung 2 Jahre später? Würdest du das heute immer noch genauso formulieren oder hast du das Gefühl, es hat sich was zum Besseren verändert?
Nein, ich fürchte, es ist fast ein Stück schlimmer geworden in meinen Augen und ich habe tatsächlich in dem Podcast das auch immer mal wieder gehört, dass du es aufgegriffen hast und hatte dann auch immer mal wieder es mich beschäftigt, wenngleich ja Agentur nur ein Bestandteil der Dinge ist, auf die ich gucke, aber ich hatte kürzlich eine Diskussion mit einer Kundin und die Kundin sagte ganz ernsthaft, warum müssen wir eigentlich für eine Beratung auch diese hohen Stundensätze zahlen? Da gibt es doch gar keinen Mehrwert. Dieser Mehrwert entsteht doch heutzutage nur noch bei Kreation und bei Strategie. Und eigentlich dürfte das kein Profit Center sein, sondern müsste im Prinzip Gehälter plus einen kleinen Gewinnaufschlag und das müsste doch reichen, weil da passiert nichts. Und das hat mich dann auch nochmal veranlasst, wirklich drüber nachzudenken, woran liegt das? Und vielleicht eben auch, gibt es ein paar Anhaltspunkte, wie es auch wieder besser werden könnte.
Was glaubst du denn, woran liegt das? Lass uns bei dem Punkt gerne mal bleiben. Also wie kann der Eindruck entstehen, dass man im Prinzip nur noch E-Mails weiterleitet oder Projektpläne schreibt?
Ja, ich glaube, die Beratung hat letztendlich ist der Niedergang angefangen mit dem verstärkten Aufkommen der Strategie, glaube ich. Und von da aus hat die Beratung in meinen Augen mehrere Fehlentscheidungen getroffen und sich damit eben verkleinern lassen in der Bedeutung auch. Also sie hat den eigenen Inhalt abgegeben. Also ich glaube, vordergründig würden auch Kunden immer unterschreiben, Strategie denkt und Kreation macht und Beratung organisiert bestenfalls. Das hat aber keinen Mehrwert, also keinen spürbaren Mehrwert. Das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Basisfunktion. Man spürt aber nur, dass es nicht funktioniert, wenn es nicht funktioniert. Und alles andere ist erstmal positiv selbstverständlich. Das heißt, die sind nicht mehr spürbar und haben damit sich ganz weit vom Ergebnis auch entfernt, was eine Agentur produziert. Und dann, glaube ich, gab es eine ganz große strategische Fehlinterpretation der Geschichte. Man hat eine falsche Rolle gewählt. Man hat sich zu so einem Übersetzer zwischen Kunde und Agentur gemacht, zwischen Kunde und Kreation vor allen Dingen gemacht. Ja? Und hat beiden Seiten so ein bisschen das Gefühl gegeben, die auf der anderen Seite haben ja ein paar kleine Handicaps, deswegen müssen wir hier uns dazwischen schalten. Aber diese Übersetzung ist natürlich eigentlich was ganz Furchtbares, weil Übersetzen wie in jeder Sprache vereinfacht und verallgemeinert und eigentlich damit eben der Sache schlecht tut und nicht gut tut, weil sie es eben, da wäre ein Austausch zwischen Kreation und Kunden, der ja auch in vielen moderneren Agenturen inzwischen ganz selbstverständlich auch funktioniert, ist dann wesentlich effektiver und effizienter. Und damit hat die Beratung weiter an Bedeutung verloren, hat dann sich so auf Effizienz konzentriert und diese ganzen Themenbereiche. Auch die schaffen natürlich jetzt erstmal keinen spürbaren Mehrwert in der Agentur und auch nicht gegenüber dem Kunden. Nächste Feststellung, was mir auffällt, ist, sie sind viel zur Bremse geworden. Also Beratung ist ein echtes Bottleneck, wenn ich sehe, wie oft auch in Prozessen, die ich begleite, dann Beschlussberichte und so weiter brauchen. Also bis die Dinge einfach vorangegeben sind, wie viel Zeit versandet wird im Vergleich zu der Effektivität, die eine Firma haben könnte. Ist da viel gemacht und ich glaube, dass Geschwindigkeit halt das Wichtigste ist, was Agenturen heute noch haben. Also gerade wird ja diskutiert über Independent versus Inhaber geführt, über Groß gegen Klein und so weiter. Und ich glaube, es spielt alles keine Rolle. Ich glaube, es geht um schnell gegen langsam. Und alles, was verlangsamt, ist, glaube ich, schwierig im Prozess. Und da ist, glaube ich, die Beratung inzwischen die größte Bremse in meiner Wahrnehmung geworden, die eine Agentur hat.
Übrigens gerade auch alle Dinge, die du aufgezählt hast, auf die sich die Beratung in den letzten Jahrzehnten gestützt hat, sind eigentlich Themen, die nicht nur nicht sichtbar Wert beitragen, sondern die jetzt nicht zuletzt durch AI sehr sicher wegfallen bzw. automatisiert werden. Also angefangen von der Übersetzung, dank DeepL und Co., wenn man das jetzt mal im übertragenen Sinne meint, bis hin zu Besprechungsberichten und Effizienz, die jetzt auch automatisiert durch Tools entsteht. Und auch da tun sie sich ja nicht zwangsläufig als AI-Expertinnen hervor. Ist das wirklich interessant, ne? Dass es eigentlich ein Schritt auf die Eisscholle war, die jetzt ein Stück weit wegschmilzt und den wesentlichen Teil, der es ausgemalt ist, fand ich interessant, dass du dazu gesagt hast, war die Veränderung dadurch, dass die Strategie auf den Platz getreten ist. Vielleicht da einen Blick drauf, würdest du sagen, die Strategie kann genauso gut Beratung?
Na, ich glaube, alle können beraten, also Kreative genauso gut. Und irgendwie, ich finde wirklich, Spitzenkreative brauchen relativ wenig Leute neben sich. Also die können erstmal in der Theorie alles oder vieles. Und Strategie kann es ganz sicherlich auch. Also ich habe das Gefühl, dass die wirklich inhaltliche Beratungsleistung eines Kunden kommt entweder aus der Strategie oder der Kreation. Also wie gesagt, ich will nicht verallgemeinern, es geht nicht immer um jeden und alle, aber in Summe würde ich sagen, haben die inzwischen die Beratung abgehängt, wenn es um diese inhaltlichen Dinge geht. Und die Beratung hat ganz oft die Losung, Kunden glücklich machen. Ist für mich aber ein ganz falsches Zielbild, weil wer will, also natürlich brauche ich zufriedene Kunden, sonst sind sie weg. Aber glücklich ist eben der leichteste Widerstand und nicht das beste Ergebnis.
Naja, und es suggeriert ja auch ein Will to Please, also der eher im Sugarcoating der Kundenbeziehung mündet, als in einer kritischen Auseinandersetzung und einer echten Beratung, die ja im Zweifel auch in der Sache manchmal sehr hart sein kann. Ne? Aber wenn du sagst, gute Kreative und gute Strategen können im Prinzip auch exzellent beraten und brauchen auch niemand anderen an ihrer Seite. Und trotzdem kämpfst du ja mit Herzblut eigentlich für die Verbesserung der Beratung oder auch ein Stück weit die Neuerfindung des Gewerks. Wo siehst du dann trotzdem eine Lücke oder wo sagst du, nee, es wäre doch verflixt, wenn die jetzt nicht den Arsch hochkriegen?
Naja, zum einen habe ich ja in der Beratung angefangen und war ja dann auch für Beratung und Strategie später zuständig. Deswegen schlägt mein Herz natürlich noch dafür. Also das ist mal der emotionale Punkt. Aber ich sehe natürlich auch einen fachlichen Punkt, weil die Beratung ist ja immer noch das, was am nächsten am Kunden dran ist. Das heißt, es ist eigentlich der Hauptkontakt und im Augenblick am wenigsten entscheidungsrelevant. Und da ist natürlich ein Gap, der fatal für Agenturen ist. Deswegen glaube ich, muss die Beratung sich neu orientieren oder sich eben abschaffen. Mit KI fällt das Projektmanagement weg, bin ich ganz bei dir. Und wenn ich die Beratungsleistung woanders kriege, dann brauche ich die Berater eben gar nicht mehr. Wäre aber ja eine traurige Entwicklung. In dieser augenblicklichen Gatekeeper-Funktion müssen sie sich verbessern, denn auf der einen Seite sind sie das Wichtigste für eine zufriedene Kundenbeziehung ist dieser Erstkontakt. Da gibt es diverse Studien zu, ja, der vom ANA, dem amerikanischen GWA, zu warum Pitches passieren. Das sind ganz banale Gründe, die immer in diesen Basis-Zusammenarbeitsdingen sich begründen. Oder Francis Drake, die Pitch-Beratung, hatte auch so eine Studie mal veröffentlicht oder eben Ergebnisse gezeigt, warum gepitcht wird. Auch das sind so ganz simple Ablaufdinge, Timings, Zuverlässigkeit, Impulse, Erreichbarkeit, das sind wirklich so ganz banale Dinge, die aber alle bei einem Berater liegen. Und diese Kluft macht es so interessant, darüber nachzudenken, wie es wieder besser werden kann. Weil auf der einen Seite ist es das Wichtigste für die Kundenzufriedenheit, aber das, was am weitesten weg ist vom Produkt. Und das ist natürlich dann für eine Agentur ein ganz zentrales Risiko, was da entsteht. Und deswegen, wenn man Agenturen mag, dann muss man der Beratung wünschen, dass sie wieder stärker wird.
Unbedingt. Ich habe das ja auch eben nicht wirklich ernst gemeint gesagt mit diesem den Arsch hochkriegen, weil ich glaube, es liegt ja sehr wahrscheinlich nicht an der fehlenden Motivation. Also ich kann von vielen BeraterInnen sprechen, die ich kenne, die auch wirklich mit viel Herzblut dabei sind und das auch für sich ein Stück weit anders interpretieren. Also das ist sicher, ein Gesamtblick auf das Gewerk und die Entwicklung in der Branche. Und trotzdem ist es möglicherweise ja auch eher ein strukturelles, ne? Weil wenn du da so reingeboren wirst in einem Setup, in dem das eben so läuft und der Berater oder die Beraterin bestenfalls irgendwie dabei ist und nachher versucht in Richtung Kunde zu übersetzen, warum dieses Konzept großartig ist, ist das ja irgendwie ein hausgemachtes Problem der Agenturen. Also wie nähert man sich einer so strukturellen Hürde? Also wie kann man das anpacken? Sollen jetzt morgen einfach alle in der Beratung sagen, ja Mann, was der Daniel gesagt hat, das stimmt, das machen wir jetzt anders.
Das wäre schon mal gut,
ja. Das wäre schon mal eine erste gute Geschichte, aber muss es vom Management her strategisch auch anders positioniert, angegangen, priorisiert werden? Oder wie schafft man den Rahmen, in dem man die Beratung in ihrer Bedeutung auch wieder wachküssen kann?
Ja, also sicherlich muss da von der Managementseite aus mehr Augenmerk wieder draufgelegt werden, glaube ich. Aber ich glaube ansonsten an die kleinen Schritte, die die große Veränderung bewegen und wirklich, dass es eben auch von unten nach oben passieren kann, nicht von oben nach unten passieren muss. Also dass, wenn sich das Selbstverständnis verbessert und man in kleinen Schritten vorwärts steht, dass sich dann wahnsinnig viel ändern kann, weil es, glaube ich, gibt viele Dinge, die man tun kann, die eben gar nicht so schwer sind, wenn man sich dazu durchringt. Also ich glaube, es ist im hohen Maße eine Mindset-Frage und Mindsets können sich genauso gut von unten entwickeln wie von oben.
Ja, ich glaube, man muss nur aufpassen beim Hiring, ne? Dass man die Menschen mit dem richtigen Mindset hirrt, weil so richtig weiterentwickeln im Mindset ist manchmal gar nicht so leicht. Aber damit hast du mich ja unter anderem gekriegt, außer dass ich sowieso ein zweites Mal mit dir sprechen wollte über dieses wichtige Thema, hast du ja auch die Taktik der 20 oder der kleinen Schritte angesprochen. Und jetzt habe ich schon vorweggenommen, du hast gesagt, ich habe mir mal so 20 Sachen aufgeschrieben, von denen ich glaube, dass sie ein Stück weit auch Quick Wins sind, dass das einfach Dinge sind, die man morgen ändern kann, die viel mit Einstellungen einfach mal machen, im Sinne der Grassroots-Bewegung zu tun haben. Und keine Angst, also ich frage dich jetzt nicht von 1 bis 20 im Detail ab, aber lass uns gerne mal so ein bisschen als Tour de Raison durchgehen, weil ich könnte mir vorstellen, am Ende ist für jeden und jede auch was dabei. Und das ist ja eigentlich auch die Idee, irgendwie möglich handfestes Zeug auch an die Hand zu geben.
Genau, es sind 20, wir versuchen mal sie zusammenzukriegen und vorab ist mir wichtig, es gilt nicht darum, dass jeder die 20 Punkte umsetzen muss, sondern es ist quasi ein Angebot, wo man sich raussuchen kann, was ist für mich relevant, was will ich haben, und ich glaube aber, dass es schlau wäre, wenn eine Beratung in Gänze diese 20 Punkte auch abdecken würde, mehr oder minder, aber eben nicht jeder Einzelne, also deswegen sind es verschiedene Ausprägungen und verschiedene Tipps, in die ich da gedacht habe. Aber es gilt eben nicht darum, dass jeder jetzt diese 20 Punkte sich aneignen soll, weil das, glaube ich, funktioniert nicht.
Lass uns nochmal kurz, bevor wir reingehen, weil Scene-Setting ist jetzt da, der maximale Cliffhanger auch. Aber wir sprachen ja über die Rolle und wie sie sich verändert hat und wer jeweils von der Rolle auch ein Stück weit was weggenommen hat oder überflüssig gemacht hat. Wie würdest du denn die perfekte Rolle eines Beraters in Zukunft beschreiben? Also was wäre das Verantwortungs- und Aufgabenfeld?
Ja, also natürlich zum einen die internen Prozesse begleiten, die Agentur nach vorne treiben, in jeder Hinsicht, dann die Arbeit auf den Kunden nach vorne treiben und natürlich diese Hauptschnittstelle zum Kunden ausbauen und besetzen. Und ich glaube, dieses Zielbild des Trusted Advisors, ich bin jetzt nicht so ein Fan von dieser Begrifflichkeit, aber ich glaube, das, was dahinter steht, ne, also ich habe es als Berater geschafft, wenn mein Kunde mich fragt, welchen Anzug er zu seiner Hochzeit anziehen soll, und eben nicht nur meinen fachlichen Rat, sondern mich als Ratgeber wahrnimmt. Das ist, glaube ich, schon das Zielbild, was man im Kopf haben sollte und dann eben jeder auf seiner Ebene. Also das heißt, alles, worüber wir jetzt sprechen, gilt nicht für den Junior, nur für den Junior oder nur für den Etatdirektor, sondern es gilt eben immer stufenweise, hat ja jeder auch seine Pendants und kann jederzeit diese Rolle auch einnehmen in seiner hierarchischen Position. Genau, vielleicht steigen wir einfach mal ein. Also das Erste, ich weiß, dass ich es vor 2,5 Jahren schon gesagt habe, aber ich bin zu doll jung von Matt geprägt, um es nicht nochmal zu sagen. Also diese Grundidee von Jeremy von Matt, wer sich Berater nennt, sollte Rat haben. Das ist für mich so die erste grundlegende Geschichte, dass man das Mindset dahin dreht, dass man sagt irgendwie, ah ja, genau in meinem Namen steht, dass ich Rat geben soll. Und das ist ja erstmal ein Grundanspruch, den man sich öffnen sollte. Also sprich, dass man sich selber damit wichtig nimmt und ernst nimmt, aber auf der anderen Seite auch die Verpflichtung spürt, sich entsprechend so schlau zu machen, dass man Rat geben kann. Also das wäre mal das Erste, was mir wichtig wäre. Und dann habe ich mir ein paar Dinge überlegt nach innen und nach außen. Ich habe einmal so das erstmal, wie kommt man wieder zu Substanz? Weil ich glaube, der Beratung fehlt im Augenblick die Substanz. Und das Erste ist, mir ist so unheimlich wichtig, und in all den Jahren, die ich in Agenturen war, geht es mir immer um den Produktstolz. Also was macht mich, warum bin ich denn in der Werbung? Das ist, weil wir hoffentlich gemeinsam tolle Produkte schaffen. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, gleich zu Anfang seiner Karriere sich eine Präsentation anzulegen mit dem Ziel, 10 Arbeiten zu finden, auf die er wirklich stolz ist. Und immer wenn eine bessere Arbeit kommt, dann streiche ich eben eine raus. Und das macht unheimlich viel mit einem, weil er hat dann irgendwie so einen Rückzugsort, wo man wieder reinklicken kann, auch wenn das Tagesgeschäft mal ermüdend ist. Und man kann sich aber auch selber daran messen. Also kommt nach 2 Jahren nichts Neues rein, sollte man sich hinterfragen. Habe ich überhaupt nur 2 Arbeiten drin? Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, woran das liegt. Aber ich glaube eben, das wäre so eine erste Auseinandersetzung, überhaupt wieder das zu spüren, was wir hier machen. Das wäre so, das wäre eine grundlegende Sache. Und wenn man das Ganze dann weiterdenkt, dann wäre ein nächster Punkt, kreativ Wissen drauf zu schaffen, weil ich glaube, dass eben auch im Augenblick die Sprechfähigkeit mit der Kreation oft fehlt. Also dass ganz oft zu wenig Fachwissen da ist, um ernsthaft von der Kreation reden zu können. Und nun gibt es vom Super Bowl bis sonst welchen Awards und sonst irgendwas. Es geht mir weniger um den Award an sich, aber es geht mir um die Mechanismen, die hinter Sachen drinstehen. Und in dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetze und mich damit beschäftige, werde ich sehr schnell, glaube ich, kann ich sehr schnell zu einem guten Gesprächspartner für Kreation werden. Nicht, weil ich die Sachen machen kann, aber weil ich vielleicht sagen kann, irgendwie, hey, da gab es diesen Case in Australien, das war ein Mechanismus, den könnten wir für uns übertragen, ganz ähnlich für uns nutzen. Und würden damit, glaube ich, einen riesen Mehrwert in dieser Diskussion wieder schaffen und da Fuß gewinnen. Ein anderer Punkt wäre, Media- und Plattformverständnis aufbauen. Also meine Beobachtung ist, dass sehr wenig Verständnis in Agenturen immer noch über das Mediageschäft ist. Und Mediaagenturen sich oft zu einfach machen und auch damit durchkommen, dass sie sagen können, das Creative war nicht stark genug, wenn es nicht klappt. Und da fehlt oft auch da jemand, der an der Kette rüttelt und mal sagt, nee, Moment mal, vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach hier den Kanon der Media nicht richtig ausgenutzt haben oder dass wir vielleicht eben auch immer noch danach buchen, wo es was zu verdienen gibt und nicht da, wo die Wirkung am größten ist.
Das ist auch ein spannender Punkt, weil man könnte wahrscheinlich jetzt aus Automatismus antworten, ja gut, aber wir kriegen ja vom Media-Budget eigentlich auch nichts ab, weil die haben ihre Media-Agentur, die ist gebucht, die berät, die macht die Strategie, also bestenfalls die Strategie und die Planung und die Exekution. Aber das, was du vorhin sagtest, ich werde als Berater, Beraterin wahrgenommen und vom Kunden auch um meine Meinung gefragt, hat ja zunächst mal was mit meiner Expertise zu tun. Und wenn der merkt irgendwie, hey, der Daniel hat es ja total drauf, ich kann ihn ja fragen, was ich will, der weiß zu allem, was schlau ist oder macht sich schlau, führt er einfach zu einer Verfestigung der Kundenbeziehung und vielleicht auch zu anderen Projekten, die dann plötzlich möglich werden, weil man einander vertraut und dem anderen auch gewisse Dinge zutraut. Heißt ja nicht zwangsläufig, dass der jetzt für seine Mediaberatung Geld bekommen muss. Heißt einfach nur, ich vertraue dem und es ist ein richtig guter Job und der hat uns vor ziemlich viel Unheil bewahrt mit seinen zwei irgendwie Tipps, die er uns gegeben hat. So, das finde ich ganz interessant, weil man denkt ja sofort, vielleicht ist das aber auch der ökonomische Druck, den wir in Agenturen spüren, dieses, ja gut, das ist ja kein Feld, dass ich hier, das ist nicht billable für mich, also nichts wie weg davon.
Ja, ich neige zu einfachen Gedanken. Ja, für mich ist die einfachste Logik, ist, wenn der Kunde erfolgreich ist, bin ich es auch. Das heißt, in dem Moment, wo ich dem Kunden verhelfe dazu, dass seine Sachen funktionieren, funktioniert es auch für mich. Und dementsprechend, glaube ich, wäre das sehr kurzsichtig, jetzt nur über die momentane Abrechbarkeit zu gehen, sondern das ist dann eben irgendwas, was dann wirklich ein substanzielles Vertrauen und eine Zusammenarbeit aufbaut. Denke ich. Ein nächster Punkt, mit dem man sich beschäftigen könnte, wie gesagt, soll sich jeder seine Schwerpunkte raussuchen, ist das ganze Thema Messbarkeit und Wirkung von Kommunikation. Ja, Riesenthema in der Branche. Alle schreiben drüber, wenn ich irgendwie in Präsentationen und sonst was sitze und mir dann wirklich mal angucke, was dann auf die Charts kommt, ist dann meistens wenig da. Also Les Binet steht irgendwann mal in der Fußnote, aber ansonsten ist da eben noch nicht viel da. Und das ist natürlich irgendwas, was ein riesiger Hebel wäre, um die Arbeit von Agenturen anders zu rechtfertigen, um an neue Geldtöpfe ranzukommen, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und so weiter. Und ich finde, das ist in der Strategie in Teilen erfasst, aber auch noch relativ wenig. Und die am lautesten in diese Bereiche reingehen, sind eigentlich alles neue Player in meiner Wahrnehmung. Das heißt, ich glaube, für, sag mal, etablierte Agenturen aller Art, und jetzt meine ich nicht alle, die 100 Jahre alt sein müssen, sondern einfach nur eben die schon auf dem Markt sind. Aber wäre das ein Wirkungsfeld, was spannend wäre, sich da reinzuarbeiten und eben eins, was Beratung sehr gut besetzen könnte?
Naja, und wir lechzen ja alle nach dem Beleg, dass Kreativität den Unterschied macht. Und wenn man sich irgendwie mit der Theorie, die ja gar nicht so theoretisch ist, befasst, sondern diese, weiß nicht, Hunderte, wenn nicht Tausende von Cases, die auch in die Datenbank von System One eingelaufen sind, dann merkt man ja, dass, glaube ich, dieser Faktor 10 ist, oder der ROI von Kreativität, so dass man eben das, was wir immer gerne behaupten, also Kreativität ist ein unternehmerischer Hebel, ja auch tatsächlich belegen kann. Also was für ein Geschenk ist eins dieser Charts, was man einfach mitnehmen kann, um zu sagen, ihr habt viel zu wenig Budget, um langweilig zu sein. Also wir müssen ja irgendwie durchdringen, aber ich glaube auch, der Reflex ist so, das hat was mit Effi zu tun, den machen bei uns, den Effi schreiben immer die Strategen. Nee, dann ist das ja Strategie. Also vielleicht ist es auch so, das Feld ist ja schon besetzt, dann lass die mal machen mit ihrem Les Binet und so, dann ist es gar nicht so sehr unser Beritt. Aber wie du sagst, dadurch, dass man ja der erste Kontaktpunkt zum Kunden ist, ist es ja nicht nur die Show, die man im Pitch oder beim Chemistry-Meeting abfeiert, sondern jeden Tag daran zu erinnern, dass es halt um Distinktionskraft geht und um letztlich auch die Messbarkeit des Erfolgs, weil man dann auch an andere Budgettöpfe kommt.
Ja, also im Format hat ja ein grauer Vorzeit die Effizienz, und das ist eigentlich eine Rolle, die es meiner Meinung nach wieder braucht. die aber nicht in der Strategie angesiedelt sein müsste, sondern das könnte was sein, was sich die Beratung sehr zu eigen macht und damit eben wieder mehr Wirkung entfaltet.
Bei deiner Erfahrung, ne, weil du guckst ja auch viel auf Kundenseite, hast du das Gefühl, dass Kampagnen schon ausreichend daraufhin angelegt werden in der Entstehung, dass man ihren Erfolg und auch die Rolle von Kreativität messen kann? Oder sind es so die Alibi-Dashboards, die nachher irgendwie so die kurzfristigen KPIs hervorbringen?
Ja, also hart gesagt habe ich das Gefühl, dass beide Seiten immer noch überschaubares Interesse daran haben, dass es messbar wird, also zumindest auf der operativen Ebene, weil jeder, glaube ich, noch denkt, er hat mehr zu verlieren als zu gewinnen dabei, was ich für einen Trugschluss halte, weil das natürlich andere Türen im Unternehmen öffnen würde, wenn man diesen Nachweis erbringen kann. Nein, also ich glaube weder, dass in der Entstehung von Kampagnen darüber großartig oder genug nachgedacht wird, noch, dass eben auch das überhaupt nur nachgehalten wird in dem Maße. Also es ist ja immer noch so, dass wenn jemand ein Tracking hat, dann ist er ja schon bei den Advanced Playern, ja. Da geht natürlich sehr viel mehr, wenn man das vernünftig aufsetzt. Aber ich finde, das ist oft noch nicht so ausgeprägt, wie es sein könnte. Sind wir eh nah an der Strategie? Also ich glaube, auch das könnte ein Tipp sein, irgendwie Strategen nicht als Denkmaschinen zu benutzen, sondern eben wirklich auch da in die Auseinandersetzung, in das Sparring zu gehen und nicht als Ersatz zum Denken mitdiskutieren und gerade eben auch bei kleineren Dingen selber die Verantwortung nehmen, ganz bewusst auch bestimmte Sachen selber zu legen, Briefings zu schreiben und es zu challengen und sich da stärker wieder mit auseinanderzusetzen. Weil natürlich ist es, glaube ich, realistisch am schnellsten, dass man sich als Berater mit den Strategen irgendwie auf Augenhöhe begeben, ist, glaube ich, der schnellere Weg als der mit den Kreativen. Dementsprechend wäre der Quick-Win, glaube ich, noch schneller, dass man sagt, irgendwie schaffen wir ein Niveau und auseinandersetzen mit den Strategen und gewinne da erstmal an Relevanz und dann auch an Sicherheit, um auf dem anderen Parkett weiterzuspielen.
Du meinst, weil es ist der schnellere Weg, weil der Weg über die Kreation bedeuten würde, dass man, also wenn man auf dasselbe Niveau kommen wollte, ja auch ähnlich kreativ werden müssten. Und bei den Strategen geht es eher darum, das grundsätzliche Verständnis von Markenführung zu verinnerlichen.
Also ich hoffe mir, dass Denkweisen von Beratern strategienlinicher sind. Mhm. Und das ist das Schleier schief. Mhm. Mhm.
Ja. Und sag mal, das sind ja alles Felder, die sind alle für sich genommen total richtig, bedeuten ja aber auch ein hohes zeitliches Invest. Ne? Also sich in Media, sich in Plattformen, sich in Lesbinet und erfolgreiche Markenführung reinzudenken, ist das, also man kann ja nicht sagen, dass sie jetzt nichts zu tun haben. Wäre die Strategie einfach zu sagen, passt auf, ihr müsst es neu organisieren, automatisiert es oder überlegt auch mal, was davon hat wirklich Wert für den Kunden und was lassen wir morgen weg? Also was glaubst du, wäre ein probates Mittel?
Naja, zum einen, also ich glaube erstmal, dass wir denen das Interesse an dem Produkt und an dieser Auseinandersetzung wieder wachküssen müssen. Und ich glaube eben auch ein Friseur schneidet den ganzen Tag Haare. Trotzdem muss er wissen, was gerade Mode ist und was als nächstes Mode wird. Also das ist ja jetzt nicht nur dem Berater oder den Werbern gegeben, dass sie sich mit neuen Dingen parallel zu ihrem täglichen Job auseinandersetzen müssen. Deswegen finde ich, ist keine Zeit, ist wie fast immer im Leben eine Ausrede. Es hat dann keine Priorität. Okay, akzeptiere ich. Aber eben, ich glaube, gerade die Beratung ist in dieser Zwischenposition so unter Druck, wenn man das mal ernsthaft sieht. Also wer in 10 Jahren in der Beratung noch einen Job haben will, der muss sich ja über Projektmanagement hinaus entwickeln, weil sonst wird es diesen Job nicht mehr geben. Ja? Und das ist für mich, ist eben einfach, ist keine Option, es nicht zu tun. Ich glaube, Agenturen müssen ein Stück weit dafür Freiheit schaffen, dass die Leute sich in irgendeiner Art und Weise fortbilden können. Aber es ist ansonsten eben auch eine ganz große Hohlschuld, glaube ich, die dem eigenen Fortkommen dient. Und das ist nicht, man kann es nicht tun.
Ja, schöner Vergleich mit der sonstigen Weiterbildung. Wir sagen ja auch der Kreation, natürlich müsst ihr eine gute Kreation machen zu können, die auch resoniert mit den Menschen da draußen, euch damit beschäftigen, womit die sich beschäftigen. Also guckt die Serien, die alle gucken, irgendwie geht auf die Konzerte, macht und tut. Und ist ja nichts anderes für die Beratung. Also davor steht es ja nicht still, hast du recht.
Letztes dieser Entwicklungsfelder, dann haben wir den Punkt abgeschlossen. Wie gesagt, es geht um eine Auswahl davon und nicht um alle. Ist immer noch das Thema KI, finde ich, auch in aller Munde. Ja, ich finde es wirklich interessant, mit den vielen Kunden, mit denen ich zu tun habe, bei ganz vielen, die haben gar keine KI im Hause. Ja, also da sind immer noch die IT-Fortschriften dagegen, also die haben noch nicht mal ChatGPT, dürfen es nicht nutzen und so weiter. Das heißt, und in Agenturen wird viel rumexperimentiert, aber wirklich so ein systematisch ein Angang, der jetzt nach außen getragen wird, gibt es ja auch noch wenig. Und wenn ich jetzt mal in der Breite der Agenturen dann über 20.000 Agenturen gebe, glaube ich, dass es da in vielen Agenturen noch den Bedarf gibt, sich auch in dieses Feld reinzuarbeiten und reinzudenken und man auch da noch relative Quick-Wins finden kann, die beim Kunden schnell fruchten, wenn man da KI-Dinge mit einbezieht und dabei auch agenturintern.
Hast du mal was erlebt, also nicht namentlich, sondern wo du sagst, das ist ein guter systematischer Angang an das Thema gewesen? Weil sonst ist es ja so, ja, guck dir mal ein paar YouTube-Videos an, wie andere das mit Agentic Workflow machen und dann fällst du in so ein Rabbit Hole und weißt ja gar nicht, womit soll ich mich eigentlich zuerst beschäftigen oder wie kriege ich einen Anpack an diese Themen?
Ja, also ich meine, es gibt natürlich inzwischen auch entsprechend Bücher, ja, haben ja auch viele prominente Menschen in der Werbung haben in den letzten Jahren auch Bücher zur KI geschrieben, die ich auch, soweit ich sie gelesen habe, alle lesenswert fand, muss ich sagen.
Sag mal kurz welche, als kleiner Lesetipp zwischendurch.
Das von Sven Dörrenbacher ist ein interessantes Buch.
Er schreibt, glaube ich, auch über Leadership und AI, ne?
Genau, genau. Und dann gibt es von Michael Frank gibt es ein Buch zu KI und auch ganz konkret mit Prompts und so weiter. Das ist jetzt schon nicht mehr ganz neu, aber das war das erste, was ich gelesen habe. Das fand ich spannend. Und dann hat ja der Matthias Schrader hat ein Buch geschrieben über KI und so weiter. Also da gibt es schon einige jetzt. Also das ist ja mal erstmal immer ein guter Einstieg, um sich mit so Themen beschäftigen. Und dann, glaube ich, kommt natürlich viel mit Learning by Doing und dann in der Tat in dieser Strecke zu denken. Das tun ja viele noch nicht. Also jetzt wirklich zu sagen, für mich ist die Prozesskette interessant. Und da gibt es jetzt eben auch junge Player, die ja darauf sich spezialisieren. Tite & Frank waren auch hier bei dir. Solche Art von Firmen, die sehr, sehr stark in diese Art reindenken jetzt. Und hat das die Frage beantwortet?
Ja, doch. Es war ja eher so inspirativ gemeint, irgendwie, dass wir noch den einen oder anderen Lesetipp mit auf den Weg geben können. Ja. Nee, aber auf jeden Fall verstanden. Also, das war ja jetzt, was du eben auch mit diesen Punkten da bezwecken wolltest, ne? Zu sagen, es gibt sehr viele Vertiefungsfelder, denen sich die Beratung widmen könnte, auch vielleicht je nach, ich sag mal, dem, was einem selber liegt oder was einem häufig auch auf Kundenseite begegnet, wo der Need besonders groß ist oder die Agentur letztlich auch eine strategische Chance hat, sich zu positionieren. Mhm.
Zweites Feld, was ich so nach innen sehe, ist diesen eigenen Beitrag größer und wichtiger und wertvoller machen und auch da wieder auch fast eine Mindset-Sache irgendwie. Ich bin immer gut damit gefahren, wenn ich selber eine Lösung für ein Problem im Kopf hatte. Ja, also ich bin nie kreativer gewesen, aber ich finde, es ist gut, wenn man eine Aufgabe so gut durchdrungen hat, dass man wüsste, wenn ich es jetzt machen müsste, ja, wenn ich jetzt diesen Werberaum, was immer es ist, füllen müsste, dann würde ich es so machen und es wäre zumindest richtig. Meine Erfahrung ist, wenn ich das so doll verstanden habe, kann ich es A, jemand anders erklären, der dann, der es tun soll. Und ich kann relativ sicher davon ausgehen, dass ein Kreativer dann eine gute Lösung findet. Da, wo ich eine schlechte gefunden habe, findet der eine gute. Aber wenn ich selber am besten Willen nicht weiß, wie die Lösung sein könnte, dann habe ich einen relativ großen Verdacht, dass es eben auch für jemand anders schwer ist, es zu finden. Und dementsprechend sich so lange damit beschäftigen, bis man diese erste eigene kleine Umsetzungsidee sozusagen hat. Das finde ich wichtig.
Wäre das dann auch als wichtiger Startpunkt relevant, bevor ein Creative Brief entsteht?
Ja. Also bevor ich ihn weitergebe.
Ich muss selber erstmal das Gefühl haben, wie können wir dem Kunden helfen und was würde ich machen, um dann zu sagen, liebe Strategie, lass mal gemeinsam ins Ping-Pong gehen, gerne auch schon mit einem CD irgendwie, der mal gucken kann, was machen die Punkte mit ihm. Und dann setzen wir das Creative Brief auf.
Ja. Mhm. Nächster Mindset-Punkt, in jedem Meeting was dabei haben wollen. Also auch das ist was ich ganz oft beobachtet habe. Beratung schiebt irgendein Briefing oder einen Auftrag irgendwie in die andere Abteilung und ab dann ist man nur noch anwesend in den Meetings und organisiert im Zweifel das nächste Meeting oder schreibt irgendwelche Beschlüsse auf oder so. Aber ich finde eben, eigentlich sind Meetings gut, wenn jeder was mitbringt. Also nicht alle da sitzen, auf die Kreation gucken mit großen Augen und dann Begründungen finden, warum das doof ist. Sondern wenn jeder einen Beitrag leistet und aus der Beratung könnten ja unheimlich viele kommen. Also es könnte eben da tatsächlich dann aus dem Mediaverständnis heraus was kommen. Es könnte was kommen, einfach nur habe ich beim Kunden mitgenommen oder aber habe hier nochmal eine Idee, wie man das vielleicht besser einbindet, sodass es verkäuflicher wird oder was auch immer. Aber auch das ist eben ein Anspruch, den man sich selber haben muss. Ich will bei jedem Meeting was dabei haben und ich entwickle auch eine ähnliche Frustrationstoleranz. Ja, also ich habe immer das Gefühl, wenn dann mal jemand was da will, auch dafür gefeiert werden. Und wenn man mal sieht, wie hart das Leben eines Kreativen ist, dem da 90% seiner Dinge um die Ohren fliegen ständig, dann könnten wir alle, glaube ich, auch ein bisschen mehr Frustrationstoleranz brauchen und sagen, okay, nee, da beiße ich mich jetzt durch. Und auch wenn 5-mal Nein gesagt wird, komme ich beim 6. dann trotzdem wieder und habe was dabei und hoffe, dass ich das irgendwie gewinnbringend einbringen kann.
Ich hatte in einem der letzten Podcast-Gespräche auch Martha zu Gast. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, die eben auch gesagt hat, Naja, am Ende, also sie sprach auch von Tiny Habits und hat gesagt, aus ihrer Sicht ist einer, denn sie kämpft auch sehr stark irgendwie für die größere Sichtbarkeit der Beratung und wieder dieses Wachküssen des Mindsets, dass sie sagt, sie fragt sehr häufig in Besprechungen explizit die Beratung, die am Tisch sitzt, was denkst du dazu oder darüber? Und auch das, ne, das ist wieder so ein Automatismus, ist ja, deine Meinung ist gefragt, wir alle sind gespannt, was du beizutragen hast und gar nicht irgendwie fies gemeint, sondern irgendwie wirklich sehr interessiert und offen. Und dass darüber vielleicht, also ich fand es interessant, dass es auch beidseitiger sein kann, als Impuls zu sagen, ey, mich würde wirklich interessieren, weil du sprichst jeden Tag mit dem Kunden, wie schätzt du es ein?
Ja, das ist auf jeden Fall gut natürlich, weil das dann so ein irgendwie das Feld öffnet. Es muss dann nur mehr kommen, als mir gefällt das besser als das. Und das ist oft das, was ich erlebe, dass es dann sehr geschmäcklerisch wird. Und dann bin ich immer dabei, dass ich denke, die Kreativen, die studiert haben, sollten über den Geschmack entscheiden. Und alle gemeinsam sollten darüber entscheiden, wie es richtig wird. Aber eben, da ist man dann auf dem falschen Feld. Und da macht man sich dann eben auch zurecht, wie ich finde, keine Freunde, wenn man da bleibt. Und das ist vielleicht in der inneren Haltung dann auch der letzte Punkt bei mir, dass ich denke, dass es gut ist, wenn man mit einer, wie kann etwas richtig werden und gut werden, reingeht und nicht, warum ist es falsch. Also ich finde das auch bei Kunden einen ganz furchtbaren Impuls, wenn immer gleich gesagt wird, warum was nicht geht. Aber wenn es intern
schon passiert. Das nimmt so die Luft raus. Ja, das nimmt so Luft raus. Ist so der absolute, ich sage immer, das sind meine Dementoren. Wenn sich das als erstes so richtig bleischwer auf den gesamten Raum und das ist, jeder Funke von Ambition, Kreativität, Spielfreude ist raus.
Ja. Und stimmt. Das ist eben, wenn der intern verloren geht, dann ist es ja eben auch nicht schön. Und deswegen, wie kann es gut werden und nicht, warum ist es nicht gut? Und das ist auch was, was man, glaube ich, relativ einfach im Kopf umstellen kann, wenn man da auch mal drüber nachdenkt. Und ich glaube, man gewinnt auch mehr Spaß dann sehr schnell.
Es gibt einen, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, möglicherweise, aber schade, denn nicht es zweimal zu sagen. Es gibt ein sehr schönes Format von Pixar, die irgendwann gesagt haben, wenn ein Team an einem Skript für einen der nächsten Blockbuster irgendwie arbeitet, dann gibt es eine Runde aus Menschen, die wirklich Ahnung haben aus unterschiedlichsten Bereichen, die dann zusammenkommen und das Team präsentiert. Und die Aufgabe ist nicht zu sagen, was schlecht ist, sondern gemeinsam mit einem besseren Ergebnis den Raum zu verlassen und alles dazu beizutragen, was das Ergebnis besser macht. Und ich glaube, es war dann ein Beispiel in diesem Buch des Pixar-Gründers auch geschildert, wie sie dann Toy Story entwickelt haben und welche Charaktere es eigentlich überhaupt nicht gab und dass die befreundet sind, der Roboter und der Cowboy und wie sich das alles entwickelt hat, ist ausschließlich dieser Runde zu verdanken, die plötzlich diese Spannung reingebracht haben und es eben von einem ganz guten Storyboard zu einem exzellenten gebracht hat. Und ich fand es auch interessant zu sagen, ihr dürft gern dabei sein, aber wenn jemand hier zum Miesmachen und irgendwie rumflexen reinkommt, dann fliegt er sofort aus dieser Runde.
Ja, also ich habe das Buch auch gelesen, erinnere mich auch an die vielen Iterationsstufen, die es gebraucht hat und auch wie viel dann immer noch mal wieder neu gemacht wurde und so. Ja, ist spannend. Weiter nach innen gedacht, ganz banal auch, das Team im Flow halten, also einfach dass da Energie reinstecken, dass die Abläufe reibungslos funktionieren, dass Tempo und Klarheit da ist, dass Hindernisse erkannt werden und aus dem Weg geräumt werden und dass eben wirklich auch Meetings gut vorbereitet sind, alle wissen, worum es geht und auch mit einem Ergebnis rausgehen. Auch da wirst du sicherlich auch die vielen Meetings kennen, wo man auch ein alter Jungfer mal als confused in a higher level wieder rausgeht.
Ja, stimmt. Ja, weißt du, das Verrückte ist ja auch, wenn man überlegt, wie viele Menschen gemeinsam in einem Meeting um den Tisch herum oder hybrid dann sitzen. Und die sind da alle nur eine Stunde drin. Ab es sind irgendwie 8 oder 10 Leute und sind auch schon wieder 10 Stunden vergangen mit ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung. Man will immer gar nicht wissen, wie viel Zeit verschwendet wird. Und manchmal denke ich, es ist sehr spießig. Ich weiß aber, dass es eigentlich so viel richtiger wäre, wenn es vorher klar wäre, pass auf, das ist die Agenda. Ich habe dich eingeladen, weil deine Rolle für das Meeting ist das und das und das. Bitte bereite das entsprechend vor und bring das mit. Dass man während des Meetings sagt, es ist eine ganz tolle Diskussion, hat aber überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, kommt in die Eisbox. Also das hat ja nichts mit einer Unfreundlichkeit, sondern mit einer maximalen Ergebnisfokussierung zu tun und eben mit diesem, wie soll ich sagen, den Raum auch halten, in dem das entstehen kann. Und ich finde auch, dass wir da miteinander noch professioneller werden müssten, weil es eigentlich auch viel mehr Spaß macht, als sich zu verlabern. Das kannst du auch an anderen Stellen mal machen. Aber an der Stelle hast du auch wirklich das Gefühl, okay, jeder, der reinkommt, verspürt den positiven Druck, was mitbringen zu müssen, gut vorbereitet zu sein, on point zu sein, nicht rumzulabern. Das ist erfrischend, finde ich.
Das ist erfrischend und das hat, glaube ich, auch sofort einen großen Wert. Ne? Eine Ebene drüber wäre dann wirklich, wenn man mit Working Models sich beschäftigt, weil auch da alle reden drüber, ja, alle haben die gleichen Bücher gelesen, aber wer hat es denn wirklich umgesetzt und wer hat einen modernen Arbeitsprozess denn wirklich etabliert? Ja? Das wäre ja auch ein klassisches Betätigungsfeld für eine Beratung, diesen Prozess zu schaffen, in dem man kreativ arbeiten kann, aber trotzdem maximal strukturiert und ergebnisorientiert. Ja. Also das
ist es denn, weil, also was ich feststelle in der Praxis, ist ja häufig so, du hast ja vielleicht auch dadurch, dass es eben Full Funnel, so viele Plattformen, dann am Ende doch auch unterschiedlichste Themen, sei es jetzt irgendwie mal B2C oder B2B-Fokus, sind schon wieder ganz andere Touchpoints und Herangehensweisen. Gibt es den einen perfekten Prozess oder ist es nicht immer wieder ein neu ausverhandeln, wer muss eigentlich an welcher Stelle an den Tisch kommen, wenn wir jetzt gerade, weil das kannst du ja nicht immer alles absehen, an welchen Punkten du so vorbeikommst im Laufe des Prozesses, dann gibt es noch irgendwie Change of Scope irgendwie und der Kunde kommt noch mit einer neuen Information rein. Also ich habe festgestellt, es ist nicht mehr so linear und vorausschauend planbar, wie es das mal war oder vielleicht auch ein Stück weit standardisierbar. Du kennst ja jetzt beide Seiten, also wie ist dein Blick drauf?
Ja, stimmt sicherlich. Ich glaube nur trotzdem, dass am Ende in den meisten Organisationen immer noch im Wasserfallprinzip gearbeitet wird und dass das eben gänzlich unmodern ist. Natürlich, wenn sich, es gibt ja auch Prozesse, die eben auch Change Requests und sonst irgendwas beinhalten. Ja? Also ich glaube eben einfach ein flexibles Modell, wo aber eben Ownership von einem Projekt und so weiter sehr, sehr klar definiert ist und diese Sachen und wenn vielleicht eben auch wirklich Wer tritt am Ende nochmal gegen und so weiter. Also wie ist das wirklich, dass man das sehr, sehr stark standardisieren kann, so ein Grundprozess, der dann aber eben die Flexibilität natürlich hat, neue Leute rein und raus zu holen, aber dass das Rollenverständnis einfach sehr, sehr klar sein kann und auch muss, um effizient zu arbeiten.
War das früher in Jungformatzeiten, hast du das so erlebt? War das besser definiert?
Na gut, in alten Jungformatzeiten war es natürlich irgendwie so top-down, wie das Leben nur sein konnte. Ja, also da hat Jeremy 10 Minuten vor der Präsentation gesagt, wir sagen die Präsentation ab und dann durften alle bleiben. Aber Jungformat hat aus meiner Sicht tatsächlich ein relativ modernes Arbeitsmodell, in dem eben genau diese Rollen definiert werden. Ne? Das ist irgendwie seemännisch angehaucht. Ich kenne es jetzt nicht im Detail. Clipper und Steuermann und Shark Tank und was auch immer gibt es da irgendwie. Also da gibt es auf jeden Fall sehr klar definierte Rollen. Und die werden für jedes Projekt neu zusammengesetzt. Also das halte ich schon für relativ gut und das funktioniert auch bei denen über die ganze Gruppe. So dass auch quasi man über verschiedene Standorte Leute in ein Team reinholen kann und auch jeder weiß, welche Rolle er mit der Benennung X oder Y dann eben auch ausfüllen soll.
Das ist übrigens auch nicht zu vernachlässigen, nur finde ich die Rollout-Fähigkeit innerhalb einer Agentur, weil du hast es ja auch ganz häufig, dass ein Team für sich einen guten Modus operandi gefunden hat. Aber unsere Welt ist ja nun leider sehr volatil. Budgets werden, ich sag mal, irgendwie gestrichen, Projekte angehalten, gestoppt, laufen dann plötzlich wieder los. Plötzlich brauchst du 30 Leute auf einem Projekt, weil es jetzt wirklich brennt. Und da finde ich, ist auch dieser Plug-and-Play-Modus total wichtig. Und das spricht ja auch dafür, sei es jetzt irgendwie eine gewisse Meeting-Etikette, die wir vorher besprochen haben, oder jetzt das Thema der Prozessverantwortung und der klaren Rollendefinition, wie wichtig es ist, das wirklich einheitlich zu definieren, so spießig das klingen mag, aber es ist am Ende ja irgendwie unser Operating Model, wie es funktioniert und wie sozusagen eins ins andere greift. Ja. Sonst hast du ständig diese Übersetzungsprobleme, ne?
Und vermutlich gibst du auch viel mehr Geld aus, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viele Asana-Lizenzen in irgendwelchen Agenturen liegen, von denen keiner mehr weiß, dass es sie gibt und 2 Leute benutzen sie, weil ihr Kunde das benutzt und irgendwie die restlichen 148 benutzen sie halt einfach nicht, weil sie es doof finden oder gar nicht wissen, dass es da ist. Also ich glaube, dass da eben auch riesige Einsparpotenziale jetzt auch sowohl auf technologischer, aber als auch auf inhaltlicher Ebene. Denn ich meine, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, wird es immer einfacher im Leben. Deswegen kann man da bestimmt auch was machen. Letzter Punkt bei mir zu intern ist ein Beratungssetup aufbauen. Jetzt, ich bin ja viel in Agenturen verschiedenster Größenordnung zu tun. Was mir da auffällt bei kleineren Agenturen, es gibt meistens gar nicht die Beratung. Also es gibt überall versprengt einzelne Berater. Und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist auch einen Chorgeist Beratung zu haben. Also du hattest im Vorgespräch mal gesagt, ihr habt auch Beraterrunden und so weiter. Erlebe ich aber, dass es das oft gar nicht gibt. Oder wenn, dann werden da quasi Kappa-Meetings draus gemacht oder aber der schönste KVA der Woche gewählt oder so. Aber jetzt wirklich auch substanziell sich über Themen auseinanderzusetzen, sich gegenseitig zu zeigen, woran man arbeitet, was man gemacht hat oder eben auch wirklich dann ein Stück weit auch in Konkurrenz zueinander zu treten und einfach wirklich zu sagen, irgendwie, hey, das haben wir jetzt hier, wir für unseren Kunden so entwickelt und dann voneinander zu lernen und damit auch den Anspruch zu heben, das finde ich einen wahnsinnig guten Punkt. Und damit habe ich viele gute Erfahrungen auch gemacht, dass dann eben so eine Teams sich gegenseitig stärken und dann auch eine Macht Richtung andere Gewerke, aber auch Richtung Geschäftsführung dann wieder werden und damit dann auch an Bedeutung gewinnen.
Mhm. Doch, absolut. Also weil du es als Beispiel gerade nennst, wir haben ja bei uns in der Geschäftsführung Eva Putz, die die Beratung leitet, und der ist das auch ein riesiges Anliegen, ne? Also dass Beratung deutlich mehr ist als Projektmanagement und eben auch diesen teamübergreifenden Austausch, weil ganz häufig, kürzlich war es gerade auch erst wieder dieses, okay, also wie sieht eigentlich der Prozess aus, an welcher Stelle integrieren wir die Social-Strategie beispielsweise, wenn eigentlich die Strategie schon ongeboardet ist. Haben wir dasselbe Verständnis, wenn wir von Narrativ sprechen? Also das ist auch so ein kleiner Sidekick, ne? Das, was mich so wahnsinnig macht, ist, es ist die Markenidee, es ist die Value Proposition, es ist das Narrativ, es ist die Positionierung, es ist die Kampagnenplattform, es ist der Kampagnenclaim, es ist die Idee. Das sind jetzt nur 7 Begriffe von wahrscheinlich 20, die wahlweise dasselbe meinen oder 20 unterschiedliche Dinge. Und dafür nutzen wir zum Beispiel auch die Runden. Also für mich ist es auch ganz wesentlich, dass das in der Agentur auch eine Art von irgendwie, was ist das Verständnis der Agentur? Welche Begrifflichkeiten nutzen wir? Was ist denn, wenn wir einem Kunden einen Narrativprozess verkaufen? Was sind die Deliverables? Was sind die Phasen? Wie gehen wir vor? Was sind Pakete, die wir schnüren? Welche Leistungen sind in den Paketen drin? Das muss ich als Beratung definieren und vertreten können. Und da finde ich zum Beispiel den Austausch total wertvoll, auch mal zu überlegen, ja, wie seid ihr das angegangen? Wir haben jetzt gerade die Anfrage. Und dann einen gewissen Standard zu schaffen, auch wenn unser Produkt nicht standardisierbar ist, ist es ja durchaus, ich sage jetzt mal, der Prozess oder auch ein Stück weit auch der Rahmen, in dem solche Themen stattfinden oder abgesteckt werden. Dafür sind diese Runden Gold wert, auf jeden Fall. Und für 1000 andere Dinge auch, glaube ich.
Ja, aber es gibt sie häufig nicht, behaupte ich. Nächster und abschließender Block ist nach außen. Also wir haben jetzt sehr viel nach innen geguckt. Was kann ich in der Agentur tun? Das ist natürlich auch, glaube ich, erstmal der wichtigere Weg, da diesen Grip zu kriegen. Dann geht es weiter nach außen. Und der erste Punkt, der klingt da vielleicht auch wieder banal, aber ein Businessverständnis entwickeln. Aber mein Eindruck ist, wenn ich auch auf der anderen Seite des Tisches zunehmend sitze, dass Agenturen erschreckend wenig vom Geschäftsmodell ihrer Kunden wissen. Also ganz oft gar nicht wissen, wie verdienen die ihr Geld, welche Notwendigkeiten oder welche Probleme ergeben sich daraus und wo muss ich denn genau hinschießen, um da wirklich maximal zu helfen. Und das ist ja was man sich relativ leicht drauf schaffen kann und wo es so einen immensen Mehrwert gibt, weil auch das ist die Erfahrung, die Marketingleute bei Unternehmen wissen es ja oft auch nicht. Also das heißt, man könnte relativ schnell einen guten Punkt haben, wenn man sich da richtig gut auskennt, wenn man einfach versteht, dass ein Autohändler im Aftersales sein Geld verdient und nicht mehr im Produkt oder was auch immer. Aber also je spezifischer, desto besser, aber dass man wirklich die Geschäftsmodelle des Kunden durchdringt und dafür ein echtes Businessverständnis aufbaut.
Naja, und ich glaube auch einerseits, weil du jetzt gerade vom Außen sprichst, ne, ist es stark, wenn man das beim Kunden zeigen kann, weil entweder sagt er, Gott sei Dank, der hat es verstanden, oder hey, der weiß ja Sachen, die mir noch gar nicht bewusst waren. Ich finde, es hat aber auch einen starken Effekt nach innen, weil ja plötzlich die anderen Teams merken, dass du einen echten Wert hast, weil du genau weißt, wie es läuft oder denen auch Sachen erklärst, die noch nicht wussten. Also das finde ich davon auch nicht vernachlässigen, wie wertvoll es ist, zumal wir ja immer wieder davon sprechen, dass wir Kreativität mit Business Impact machen. So, und das eine ist ja schnell darüber zu reden und es ab und an auch nachzuhalten, ob es erfolgreich war. Das andere ist aber zunächst mal überhaupt zu wissen, um welches Business es eigentlich geht. Das stimmt.
Genau, und ob eben 2% Zuwachs bei der ungestützten Bekanntheit eben auch wirklich einen Business-Impact hatten. Ne? Also da geht es ja dann weiter, wie interpretiere ich dann Zahlen und wie kann ich sie dann rückübersetzen oder zurückführen. Da gibt es ein großes Spielfeld. Das nächste hatte ich vorhin schon so ein bisschen gesagt, den Kunden in seiner Rolle verstehen und auch ernst nehmen. Also wenn der Kunde erfolgreich ist, bin ich es auch. Und dementsprechend, wenn ich den Kunden als Person verstehe und auch, wie wird der incentiviert, was wird von dem erwartet, und welchen Weg sucht der? Und wenn ich diesen Kunden begleite, dann entstehen daraus ja oft Beziehungen, die über Unternehmen hinausgehen. Also ich habe einige von solchen Leuten, die ich seit vielen Jahren immer wieder betreffe in verschiedenen Konstellationen. Aber einfach, weil man eben versteht, wie diese Leute ticken, was denen wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein riesiges Bindungsinstrument. Also ich meine das jetzt gar nicht vordergründig. Ja. Es hilft immer, wenn man sich für den Menschen ernsthaft interessiert und das nicht nur tut, weil man es muss. Aber aber es ist eben ein wahnsinnig wertvolles Tool. Wenn ich den Kunden stark mache, dann werde ich auch stark. Und wenn ich ihn erfolgreich im Unternehmen mache, dann wachse ich da eben mit. Und das kann man in ganz vielen Beispielen ja auch auf Unternehmensseite sehen, wo dann Leute wirklich gemeinsam durch so eine Hierarchien auf verschiedenen Seiten wechseln.
Das ist das Briefing hinter dem Briefing ein bisschen, ne?
Eine Kundenbeziehung aktiv entwickeln, also den Austausch suchen, raus aus diesem Projekt denken oder auch nur aus dem, der Kunde hat mir den Auftrag gegeben, das nächste Mal sehen wir uns ja beim Schulterblick, dann gibt es zwischendurch nichts zu besprechen. Also ich glaube eben wirklich das aktiv zu so einem Austausch suchen. Ich musste das auch lernen. Als ich Berater war, ich habe immer vor dem Telefon gesessen und dachte immer, mein Gott, ich muss ja was wahnsinnig Wichtiges haben, um den Kunden jetzt anzurufen. Also wenn ich dem jetzt an der Zeit stelle, dann muss ich ja irgendeinen ganz tollen Punkt haben. Das ist aber irgendwie Quatsch. Also ich habe irgendwie dann, irgendwann habe ich mir mit meinem Sitznachbarn, da war ich ehrlicherweise schon Geschäftsführer bei Jungformat, aber wir haben uns beide gesagt, wir hassen nichts mehr, als ohne Grund jemanden anzurufen und deswegen machen wir es genau einmal am Tag. Und haben uns das dann beide vorgenommen und haben uns da auch gegenseitig immer wieder drauf angesprochen, ob wir es tun, und haben das über Jahre dann auch getan. Und irgendwann merkt man, das ist einfach wertvoll. Ja, also der Austausch ist wertvoll, man lernt irgendwas, man hat da eine Lücke geschlossen, man nimmt irgendwas mit, man hat einen besseren Einstieg, wenn man sich das nächste Mal begegnet und so weiter. Also das hat nur Vorteile, aber trotzdem ist gerade in dieser Projektgetriebenheit ist so wahnsinnig viel Stille in der Beziehung. Und wenn man dann auch noch vornehmlich über Video miteinander kommuniziert, dann entstehen so wirklich gar keine Beziehungen dabei.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt des hybriden Arbeitens und ein Manko, was eigentlich die Situation noch verschlechtert ist. Du greifst ja nie spontan zum Hörer. Und man merkt es ja an sich selbst, wie dreist man das empfindet, wenn jemand eigentlich plötzlich ohne Termin einfach so anruft. Also nur weil man sagt so, huch, das ist jetzt so, aber nicht geplant. So, und das ist schon schlecht, finde ich. Weil es eben, wie du schon gesagt hast, ne, sonst, es ist immer ein bisschen steif am Anfang, wenn man sich dann wieder begegnet und bis der Warm-up da ist und diese Selbstverständlichkeit des Austauschs, sondern man fängt immer erst wieder ein paar Schritte dahinter an, um dann wieder an dem Punkt zu sein, wo man eigentlich beim letzten Mal war, weil zu viel Zeit vergeht dazwischen.
Ja, und aus Kundensicht, also ich glaube, das wird bei Agenturen oft unterschätzt, also dass die größte Angst ist ja diese Blackbox, ne? Also ich muss das 2 Tage später meinem Chef zeigen. Jetzt habe ich 3 Wochen nichts von der Agentur gehört und ich kann ja nur hoffen, dass der Schuss sitzt, weil sonst habe ich ein Riesenproblem. Und dieser Druck, der ist auch gewaltig auf Unternehmensseite. Und wenn ich dem, ich sage jetzt nicht, ich bin weit entfernt von Co-Creation, da glaube ich gar nicht dran, ja, weil ich glaube eben auch, dass ein Kunde gar nicht in der Lage ist, sozusagen diesem Entwicklungsprozess so zu folgen und auch, glaube, dem würde oft unsicher machen, was es 2 Tage vor der Präsentation alles noch nicht gibt und wo dann jeder, der in der Agentur groß geworden ist, weiß, dass das am Ende dann eben die berühmte letzte Nachtschicht ist, die das dann in die Breite bringt und so.
Ja, oder auch ein Stück weit die kleinen Nuggets, die manchmal in Ideen stecken, wo auch viel Quatsch drin steht, gleich platt zu machen. So, also dass man, das ist ja manchmal ist das, was man zeigt, ein sehr rohes Ei, was aber auch leicht zerstörbar ist. Und deswegen auch vorhin, das passt ja zu deinem Punkt, dass man unbedingt mit der Haltung reingeht, die Dinge zu einem Besseren zu treiben, nicht sie kaputt zu machen, weil am Ende braucht es alles psychologische Sicherheit und die Kreation haut nicht mehr raus, wenn sie das Gefühl, oh, da sitzt jetzt einer drin und jetzt kommt der gleich wieder, dass es beim Vertrieb nicht klappt, weil da das und das und das und das ist. Manchmal musst du ja die Idee trotzdem weiterentwickeln.
Ja, aber je mehr du schaffst, mit der Taschenlampe in diese Blackbox reinzuleuchten für den Kunden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende auch erfolgreich wird. Ne? Und vor dieser Blackbox haben Kunden wirklich, wirklich Angst. Kann ich zumindest so aus meiner Erfahrung heraus sagen.
Was hältst du von dem Thema, mehr vor Ort zu sein?
Vor Ort beim Kunden? Mhm.
Also heißt nicht, wie die Unternehmensberatung 5 Tage die Woche in der Agentur für Arbeit sitzen und die Arbeit einfach von da aus machen, um sichtbar zu sein, sondern auch regelmäßig hinzufahren?
Also ich finde es gut. Ich erlebe aber auch wieder, dass immer mehr Kunden natürlich sagen, brauchen wir nicht. Mhm.
Weil sie Angst haben, sie müssten es bezahlen.
Ja.
Ja. Oder selber gar nicht im Büro sind.
Ja, oder einfach auch denken, irgendwie, mein Gott, da entsteht ja jetzt dann plötzlich so eine Nähe, die will ich vielleicht gar nicht oder weiß gar nicht, was die jetzt, oder Angst haben, da wollen die dann plötzlich ganz viel von mir oder sowas. Aber ich glaube, dass es einfach irgendwie Kontaktpunkte schaffen. Ja, und ich glaube, ich höre ja mehr Agenturleute als Kunden. Ja. Ich mache es zum Beispiel relativ häufig, dass ich sage, ich bin zufällig demnächst in der Stadt, dann und dann wollen wir uns nicht einfach treffen. Und wenn derjenige sagt, ja, können wir machen, dann buche ich die Reise. Also ich glaube, der Trick funktioniert immer ganz gut. Das ist, glaube
ich, auch ein alter Jean-Remy-Trick, oder? Habe ich zumindest mal gehört. So, hey, ich bin sowieso nächste Woche bei Ihnen. Ach so.
Das weiß ich jetzt in dem Fall gar nicht, aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass das sehr erfolgreich ist, weil es die Hürde nimmt, irgendwie der bucht jemand für mich, da wird es dann so aufwendig und dann plötzlich wird das alles so wichtig. Und dann funktioniert es plötzlich. Aber ich würde immer jede Chance nutzen, sich zu sehen. Deswegen sitze ich auch heute hier bei dir. Ja, wir hätten das ja auch remote machen können, aber ich finde einfach, dass mehr entsteht, wenn man sich gegenüber sitzt, als wenn man in welcher Verbindung auch sonst immer miteinander umgeht.
Sag mal zu dem Thema das Business des Kunden genau kennen. Ne? Ich hatte auch, also einer dieser Sätze in dem Beraterhandbuch, Handbuch, was ich rausgekramt habe, war auch, ich sag mal, die Maßgabe, mehr zu wissen als der Kunde. So, das würde ich jetzt sagen, also der beschäftigt sich ja den ganzen Tag damit, das wäre so ein bisschen die Anforderung, der Kunde müsste mehr über die Agenturarbeit wissen als ich. Also das finde ich auf jeden Fall ein hehres Ziel. Aber ich finde die Idee dahinter ja grundsätzlich richtig, dass man auch sagt irgendwie, wir müssen uns mit den Zielgruppen, mit dem Markt, mit dem Wettbewerb, alles sozusagen in puncto Markenführung einfach verdammt gut auskennen, um ein guter Gesprächspartner zu sein. Also das, weil mehr über das Business wissen, weiß nicht.
Nee, also ich glaube gar nicht an den kasseischen Gedanken des kreativen Unternehmensberaters, glaube ich ehrlicherweise gar nicht. Also ich glaube nicht, dass wir bessere Produkte machen können als die Kunden und so weiter. Also ich finde, das hat ein hohes Selbstbewusstsein, wenn man das denkt, ja, weil da sitzen dann eben sehr schlaue Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen.
Ja, oder es hat halt einmal geklappt und dann macht man Reverse Engineering und sagt, so habe ich schon immer Kreation gedacht.
Ja, genau. Also ob das dann in Serie funktioniert, sei dahingestellt. Ich glaube aber natürlich sollte man auf unserer Seite des Tisches mehr wissen über kommunikative Mechanismen, über Erfolgsfaktoren in der Kommunikation und so weiter. Das ist ja eh klar, also dass ich da den Mehrwert erstmal mitbringe. Und dann sollte man eben diskussionsfähig sein. Ne? Also mehr wissen, glaube ich, das ist nicht realistisch, aber mitreden können. Und das merkt man ja auch schnell, wenn man mit jemandem redet, über welches Thema auch immer, ja, und jemand hat richtig Ahnung, dann ist man eben ziemlich schnell auch blank. Und den Punkt möglichst lange rauszuhören.
Das stimmt, ja. Was hast du noch in der Außenperspektive dabei oder in der Außenwirkung?
Ich habe noch, weil ich das so gerne mag, berechenbar, unberechenbar sein, weil ich das irgendwie das Gefühl habe, dass das Wichtigste, was Kunden von Agenturen erwarten, ist, dass sie einmal eine Meinung bekommen, die nicht ihre eigene ist und die eben ihren eigenen Denkkosmos verlässt. Und das erlebe ich auch viel zu selten. Es wird so oft gespiegelt, was der Kunde sagt und bestätigt und dann, ja, das wollten wir auch die ganze Zeit schon sagen und dann war es das. Und dann wird das Ganze so langweilig und banal dann eben auch und es entsteht nichts Neues. Also ich glaube, diesen Gedanken zu haben, ich will nicht Augenhöhe vom Kunden, alle wollen Augenhöhe, das glaube ich ist gar nicht genug. Ja. Ich will Command Position, also diese erhöhte Sitzposition und führen und mitnehmen und dann, glaube ich, entsteht was. Und ich glaube aber auch, dass Kunden sich das wünschen. Also die wünschen die starke Person, die zumindest durch diesen Teil ihres Dicks sie durchführt und nicht die auf Augenhöhe so ein bisschen spiegelt, was sie selber sagen.
Das macht ist dann ja auch Sinn. Automatisch irgendwie nicht mehr Augenhöhe, finde ich. Ne? Genau. Also das ist dann ja irgendwie sehr, sehr viel gefallen wollen und wahrscheinlich möglichst mit Blick auf die Profitabilität smooth durch den Prozess kommen. Aber jetzt sind wir wieder beim Ergebnis und bei der Frage, welche 10 Cases würdest du in deine Mappe tun? Und es sind sehr wahrscheinlich nicht die, wo man sofort klein beigegeben hat.
Nee, vermutlich nicht. Also es gibt natürlich auch Schnellschlüsse, die mal sehr gut waren und auch echt schön geworden sind, aber es sind die wenigsten, ja. Ich glaube, wichtig ist eben auch Fragen. Ja, ich war auch da, merke ich, dass es viele Agenturen gibt, die dann einfach das Briefing mitnehmen und denken, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich finde irgendwie, dumme Fragen gibt es aus meiner Sicht wirklich sowieso nicht, aber es gibt schon sehr schlaue Fragen. Und sich damit auch auseinanderzusetzen und wirklich zu hinterfragen, nachzufragen und dieses Problem zu verstehen, um dann die beste Lösung finden zu können, ist auch ein Tool, das sehr hilfreich wäre. Weil ich glaube, das wissen Kunden auch zu schätzen, wenn sie da gefordert werden und auch vielleicht selber nochmal irgendwas nachgucken müssen und so weiter und dann das Gefühl haben, wir kommen hier dem Kern des Problems nochmal näher. Und jetzt glaube ich, bin ich zumindest, wenn ich richtig mitgezählt habe, bei meinen 20 Punkten schon beim letzten. Und das ist eigentlich Verlässlichkeit, also als Beratertugend tun, was man sagt und sagen, was man tut. Die beiden Dinge und das wirklich ganz konsequent auch machen. Und wenn sich Abweichungen geben, dann das möglichst rechtzeitig. Ich weiß, wie Agenturen funktionieren. Ich glaube nur trotzdem, dass ganz viele auch Dinge viel zu spät übermittelt werden. Ja, wie oft habe ich erlebt, wenn jemand geht, das wird dem Kunden im Prinzip eine Stunde erzählt,
eine Woche bevor die Person weg war. Ungefähr.
Oder aber die Präsentation wird nicht rechtzeitig fertig und deswegen schicken wir sie erst morgen und das wird dann aber um 18.52 Uhr geschrieben oder sowas. Das wird ja nicht so spontan entschieden worden sein, dass es nicht funktioniert. Ja. Und da, glaube ich, könnte Beratung auch sehr viel in diesem ganz alltäglichen Verlässlichkeitstugenden, ja, und wie gesagt, da bin ich wieder am Anfang, diese wahnsinnig bitch-relevant alle sind am Ende, könnte man das Ganze wieder besser moderieren und begleiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eben das Spiel immer womöglich schnell machen und keine Schleifen produzieren und nicht das Bottleneck sein.
Finde ich auch, weil es gut zu dem Punkt passt, den du vorhin genannt hast. Es geht gar nicht um Inhaber geführt und Network oder nicht, also vielleicht schon, aber es geht vor allem auch um die Frage der Geschwindigkeit und der irgendwie Non-Bottleneck-Philosophie dahinter. Und das finde ich eigentlich schön, wenn man letztlich auch das Team in der Rolle als Berater in die Lage versetzt, dass wirklich alle fokussiert mit hoher Treffsicherheit aufs Ergebnis zuarbeiten können, ne? Und das in der Rolle auch als Verständnis trägt, finde ich schön. Vielleicht zum Schluss, weil ich glaube, ich muss die 20 Punkte selber erstmal verarbeiten und du hast quasi bei jedem Punkt was maximal Zitierfähiges rausgehauen. Also Respekt dafür, irgendwie starke, gute Bilder. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte bei, wir haben uns kürzlich Gedanken gemacht zum Thema Business Development in der Agentur. Und da war mein erster Impuls auch zu sagen, ja, vielleicht müssen wir auch nochmal so einen Sales-Trainer holen oder so, ne? Weil häufig sagt man ja irgendwie, auf Bestandskunden hat man eigentlich das größte Potenzial, eine Umsatzentwicklung herbeizuführen. So, und dann saß ich da und habe so ein paar Gespräche geführt und irgendwie habe ich das alles überhaupt nicht gefühlt. Also so gar nicht, weil meistens waren die es gar nicht für unsere Branche, sondern für irgendwelche andere. Man kommt sehr schnell in das Gefühl des Automatenverkäufers. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, woran liegt das eigentlich? Und hab dann mit Eva, meiner GF-Kollegin in der Beratung, auch gesprochen und wir kamen dann eigentlich zu dem Schluss, ein sehr gutes Business Development funktioniert dann, wenn man ein sehr guter Berater ist.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, statt wir wollten ursprünglich so einen Impuls für die Agentur machen, so 10 Sachen, die man beherzigen sollte für gutes Business Development. Und wir haben daraus gemacht, 10 Sachen, die uns wichtig sind für sehr gute Beratung. Und das letzte Chart war, und by the way, das Business Development wird funktionieren und vor allem, weil es dem Kunden was bringt und ihr euch nicht schlecht dabei fühlt. Weil am Ende fühlen sich alle schlecht dabei. Niemand will irgendwie einem Sachen aufquatschen, die keiner braucht. Aber alles, was du genannt hast, kommt eigentlich aus dieser Überzeugung und dem Selbstverständnis der Rolle am Ende ganz automatisch raus. Und dann hast du einen riesigen Wert für die Agentur, weil du das Trüffelschwein bist, das im richtigen Moment die richtigen Dinge empfiehlt. Und zwar nicht einfach nur, um mehr Umsatz zu machen, sondern hoffentlich dem Kunden auch zu helfen, weil es geht ja um eine langfristige Beziehung und das Vertrauen und die Verlässlichkeit, die du eben genannt hast. Und das war so ein schöner Erkenntnisprozess auch nochmal, ne? Weil ich glaube, es gibt viele Agenturen draußen, die auch irgendwie einen Druck verspüren und sagen, ja komm, irgendwie wo poolen wir noch ein paar Umsätze raus und sich nicht irgendwie auf den Quick-Win zu konzentrieren, jetzt einfach irgendwo nochmal 100.000 rauszuziehen, sondern langfristiger zu denken und bei all dem anzufangen, was du gerade gesagt hast. Deswegen finde ich es auch so toll, dass du was möglichst Handfestes mitgebracht hast. Weil idealerweise jetzt mindestens 80% davon morgen in irgendwelchen Organisationen Thema sind.
Ja, das wäre doch schön. Ich höre schon mit 20%
zu. Wärst auch schon zufrieden? Ja.
Nee, aber ich bin bei dir. Ich glaube, dass Business Development bei Agenturen funktioniert aus der Stärke heraus und dann ist natürlich der Bestandskunde das beste Ziel für mehr Business. Das kommt aber eben auf dieser Vertrauensbasis und eben nicht auf salesgetriebenem Gedanken. Ich finde es spannend, für als Agentur an bestimmten Stellen mal was auszuprobieren. Ja, ich wollte bei Jungformat immer mal irgendwie so einen Profi-Einkäufer mitnehmen zu einer Einkaufsverhandlung. Also einem, dem auch das Produkt genauso egal ist wie dem Einkäufer auf der Gegenseite. Weil ich immer das Gefühl hatte, wir sind ja maximal befangen. Ja, wir haben das Geld ausgegeben, wir haben irgendwie die Minen auf uns genommen. Und wir wollen ja eigentlich dieses Ding jetzt unbedingt rausbringen, wirtschaftlich und
ja, absolut.
Egal wie. Und diesen Vorteil nehmen, machen die sich die Einkäufer eben immer zunutze. Und ich dachte immer, das wäre echt interessant, wenn da mal jemand genauso kalt.
Das stimmt. Es gibt so einen super Verhandler. Ich habe leider den Namen vergessen, aber den schreibe ich
mal.
Ja. Ja. Genau. Also den kann man, glaube ich, für sowas auf jeden Fall.
Ja, genau, das war immer mein Gedanke, sowas mal auszuprobieren, ist dann irgendwie nie geworden. Aber ich finde, sowas finde ich eben interessant. Also da mal wirklich auch eine Augenhöhe herzustellen und nicht aus dieser Befangenheit immer herauszuarbeiten, wie wir das dann.
Ja, oder auch ein Stück weit dann devot, ne, weil man sofort alles hergibt. Es gibt ein schönes Buch, ist schon ein bisschen älter, aber deswegen ja nicht falsch, Pitch Anything. Das ist auf jeden Fall eins, was so, finde ich, sehr stark auch nochmal an Mindset und Haltung in Verhandlungen oder überhaupt in Pitch-Situationen appelliert. Also ich lese da immer wieder gerne rein, finde ich gut. Daniel, tausend Dank. Mal gucken, welche der 20 Punkte ich teaser für diese Folge. Aber es hat viel Spaß gemacht und ich würde mir auch wünschen, ich finde das Gewerk und vor allem auch die Rolle in Agenturen hat es verdient und wird, glaube ich, wichtiger. Gerade bei der Frage, wo stiften wir künftig Wert, wenn ein Großteil der Exekution in der Wertschöpfungskette automatisiert wird. Und das ist ein ganz wesentliches Feld.
Ja, entweder wird es wichtiger oder es fällt weg, aber ja. Eins von beiden. Ja.
Sehr gut, das ist ein gutes Schlusswort. Erhöht den Druck. Ich danke dir.
Sehr gerne. Vielen Dank auch dir.